Ich habe dir heute 5 Fragen mitgebracht, die dir dabei helfen werden, während der Bedarfsanalyse oder während der Discovery, wie wir es auch oft nennen, mehr Mitentscheider zu identifizieren und in deinem Sales Cycle zu involvieren. Also, auf geht's. Ich bin Tim und zusammen mit meinem Geschäftspartner Jan sind wir die Presales-Experten mit mehr als 25 Jahren Erfahrung im Softwarevertrieb und helfen SaaS- und IT-Unternehmen, ihre Presales-Performance zu entfesseln. Für höhere Winrates, begeisterte Kunden und mehr Spaß in der Rolle. So, jetzt muss man ja sagen, B2B-Enterprise-Vertrieb, der bringt eine gewisse Komplexität mit sich. Und gerade in diesem Umfeld, wo wir von größeren Ticketgrößen sprechen, haben wir oft eine sehr hohe Anzahl von Mitentscheidern mit dabei. Und darum ist eine unserer Kernaufgaben auch innerhalb dieses Sales-Cycles die Konsensbildung. Also die Konsensbildung innerhalb des Buying-Centers. Der Forrester sagt, im Durchschnitt heute bis zu 11 Mitentscheider, die darauf hinwirken, eine Kaufentscheidung zu treffen. Teilweise kann diese Zahl sogar noch über die 20 hochsteigen. Wie gesagt, immer in Abhängigkeit von der Ticketgröße und auch von der Komplexität der Lösung natürlich. So, und jetzt haben wir da gewisse Voraussetzungen, die jetzt die Tipps, die ich euch jetzt dir hier mitgeben möchte, erfüllt sein müssen, damit man das anwenden kann. Und das ist gar nicht so kompliziert. Du brauchst mal mindestens einen existierenden Anknüpfungspunkt. Das heißt, du hast mal mindestens eine Person irgendwie schon involviert von deinem Zielkunden und es gibt ein gewisses Problembewusstsein bei dieser Person. Das heißt, du bist schon in einem Discovery-Gespräch drin und zwar so stark, dass diese Person auch Interesse daran hat, mit dir eben jetzt mal dieses Projekt zu evaluieren. So, wenn du so eine Voraussetzung gegeben hast, dann gebe ich dir jetzt mal 5 Fragen mit, die dir helfen können, neben dieser einen Person noch weitere Stakeholder zu identifizieren und auch zu involvieren. Frage Nummer 1. Wer könnte zu diesem Projekt eine andere Meinung haben? So, oft ist es so, dass die Auswirkungen deiner Lösung vielleicht größer sein könnten als ursprünglich vielleicht gedacht und in manchen Fachabteilungen vielleicht sogar zum Nachteil sein kann. So, und ich hatte einen Mentor in Südafrika, der Vertriebsleiter, der hat immer sowas gesagt wie cover your bases. Das ist natürlich eine sehr amerikanische Redewendung, kommt, glaube ich, eigentlich aus dem Baseball. Zu Deutsch könnte man sagen, überlass nichts dem Zufall. So, indem du fragst, schon sehr früh im Sales Cycle, wer innerhalb eines potenziellen Projektes eine andere Meinung haben könnte dazu. Also du fragst speziell nach Menschen, die vielleicht im ersten Moment mal skeptisch sein könnten oder vielleicht sogar dagegen sein könnten. Bist du in der Lage, früh solche Widerstände zu identifizieren, diese Bedenken dann entweder proaktiv zu adressieren oder schnell in der Lage zu sein, okay, die Hindernisse sind hier zu groß und ich disqualifiziere vielleicht sogar meine Verkaufschance. Eine logische Folgefrage wäre, wenn du gefragt hast, wer könnte zu diesem Projekt eine andere Meinung haben, wäre sowas wie, warum hat diese Person eine andere Meinung? Und dann bist du schon wieder in der Discovery drin und kannst dann weiter reingehen. Frage Nummer 2. Wer ist heute an diesem Prozess noch beteiligt? Da bist du vielleicht bestimmte Antworten schon gewohnt, weil idealerweise weißt du natürlich, an welche Stakeholder sich deine Lösung richtet, wer typischerweise in einem Prozess, den du vielleicht digitalisierst, automatisierst, was auch immer deine Lösung tut, typischerweise mit involviert sind, bevor du deine Lösung ausrollst und wer danach involviert ist. So, aber hier ist ja ganz klar der Punkt zu sagen, lass uns lieber sicher gehen, statt nur anzunehmen. Jede Organisation funktioniert ein bisschen anders. Bestimmte Prozesse sind eben individuell, historisch gewachsen. Und darum ist es sinnvoll, so eine Frage zu stellen, um einen Einblick in die Arbeitsweise deines Kunden zu bekommen und natürlich auch darüber, wer ist involviert, ist ja die Frage, zu identifizieren, mit wem du noch sprechen solltest, um zu schauen, wo und wie deine Lösung potenziell eine Auswirkung hat. So, das ist auch eine gute Frage, bei der man Erfahrung aus Bestandskunden mit einbringen kann, wo man sagen kann, hey, typischerweise haben wir noch Fachabteilung A, Fachabteilung B, die dabei involviert ist, wenn wir diesen Prozess neu aufrollen, digitalisieren und auf die nächste Stufe bringen. Haben Sie daran schon gedacht, lieber Kunde? Also eine super Folgefrage an der Stelle. Kommen wir zu Frage Nummer 3. Welche Abhängigkeiten gibt es? So, jetzt magst du im ersten Moment sagen, was hat das jetzt mit Stakeholdern zu tun? Und vollkommen zu Recht, weil die Frage ist eine Frage, die bietet einen sehr, sehr großen Antwortraum. Ist tatsächlich ein Thema, wo wir auch im Disco-Dojo tief reingehen, wie du eine Frage stellst, um den Antwortraum möglichst zielgerichtet zu gestalten. Und es ist durchaus sinnvoll, auch mal Fragen zu stellen, die einen sehr großen Antwortraum zulassen, um deinen Kunden mal ins Reden zu bekommen. Und das Gute wiederum an dieser Frage, dass Teil dieses Antwortraumes durchaus eine Antwort sein kann, die beantwortet, die sagt, okay, hier diese Abteilung oder diese Stakeholder sind, da besteht eine gewisse Abhängigkeit dazu. So, das heißt, der Anwendungsfall, über den ihr hier sprecht, wo hat der weitere Anknüpfungspunkte in andere Abteilungen oder Teams? Und auch hier könnte eine Folgefrage ganz spannend sein. bei Abhängigkeiten besonders wichtig? Bleiben diese Abhängigkeiten nach dem Projekt weiter bestehen? Entstehen vielleicht sogar neue Abhängigkeiten? Oder kann in Zukunft eine Fachabteilung vielleicht zukünftig autonomer arbeiten, als es bis heute der Fall ist? Kommen wir zu Frage Nummer 4. Welche anderen Abteilungen profitieren von einer Veränderung? So, also es geht hier nicht nur darum, neue Stakeholder, sondern vielleicht auch einen neuen Mehrwert zu identifizieren und zu platzieren. Natürlich zielt die Frage auch darauf ab, zu verstehen, wer ist noch involviert und wen könnten wir noch mit ins Boot ziehen. Und gleichzeitig verstehst du noch besser die Arbeitsweise von deinem Kunden und die Auswirkungen deiner Lösung in der Organisation deines Kundens. Und auch hier eine Folgefrage würde sich anbieten, wenn dann darauf eine Antwort kommt. Vielleicht kommt sowas wie, weiß ich nicht so genau, aber vielleicht kommt auch sowas wie, ich gebe erstmal ein ganz konkretes Beispiel, der Kunde denkt darüber nach, ein neues E-Commerce-System einzuführen und da gibt es vielleicht mit deiner Lösung dann zukünftig die Möglichkeit, direkt die Warenwirtschaft mit einzubeziehen und die hat einen Link in die Produktion. Das heißt, wenn ich hier über eine Digitalisierung am Backend, über meinen E-Commerce-Shop, eine Verknüpfung habe in die Logistik beziehungsweise in die Warenwirtschaft, in die Produktion, dann habe ich dadurch natürlich auch eine Abhängigkeit in der Produktion am Ende, obwohl du vielleicht gerade mit der Person sprichst, die so einen E-Commerce-Shop verantworten würde. Das heißt, hier ist eine weitere Abteilung und die profitiert jetzt, weil jetzt beispielsweise nicht mehr manuell irgendwelche Kundenaufträge von A nach B getragen werden müssen, sondern dort eine Schnittstelle existiert, wovon am Ende natürlich auch die Produktion, die Logistik am Ende profitieren würde. So. Und genau das ist auch dann die Folgefrage, die man stellen kann, welche Abteilungen profitieren und wie würden diese Abteilungen profitieren? Und das bringt mich zur letzten Frage. Und die ist ein bisschen ungewöhnlich. Ich habe sie bisher sehr, sehr selten von Vertriebskollegen und ich habe sie sehr selten bisher auch von Sales Engineers gehört. Aber es ist eine super Frage, die grundsätzlich es sich lohnt zu stellen. Nicht nur in Bezug auf Stakeholder, aber auch. Also hier ist die Frage. Was haben erfolgreiche vergangene Softwareprojekte gemeinsam? So, und auch hier merkst du, der Antwortraum ist ziemlich groß. Weil ich könnte jetzt hier natürlich, werden alte Projekte vielleicht genannt, bestimmte Vorgehensweisen, die in diesen Projekten vorgeherrscht haben. Wie wurde dort zu diesem Zeitpunkt diese Konsensbildung, auf die wir abzielen, wie wurde die geschaffen? Und wie sieht auch vielleicht die Adoption aus? Also da ist jetzt ein Softwareprojekt, das wurde erfolgreich durchexerziert. Und jetzt stellt sich ja bei Softwareprojekten ganz oft die Frage, so wie haben denn die User es angenommen? Haben wir jetzt eine Software einfach nur gekauft oder wird sie auch tatsächlich benutzt und stiftet sie den Mehrwert? Also diese Frage mal zu stellen, kann dir natürlich extrem wertvolle Insights geben, zu verstehen, so welche Muster haben denn diese vergangenen Projekte und wie haben diese Muster dazu geführt, dass vielleicht auch dein Projekt erfolgreich sein kann? Was kannst du davon lernen und anpassen? So, und natürlich auch hier Teil des Antwortraums, wer war denn mit dabei? Mit wem müssen wir denn noch reden? Und was können wir tun, damit es dieses Mal genauso geübt wird? So, also ein bisschen durch die Hintertür, durch die Frage, was haben erfolgreiche vergangene Softwareprojekte gemeinsam? Somit bin ich auch schon bei meiner fünften Frage angelangt. Ihr merkt, ein bisschen kürzeres Format. Wir probieren ja mal ein paar Dinge aus. Ich hoffe, für dich war der ein oder andere neue Gedanke mit dabei. Und wenn das so war, dann freue ich mich natürlich über eine 5-Sterne-Bewertung in deinem Podcast-Player. Und wenn du magst, dann schick uns doch gerne mal einen Screenshot von deiner Podcast-Bewertung an tim@serockstars.com. Link in den Shownotes, denn unter allen Einsendungen verlosen wir das Disco-Deck. Falls du das Disco-Deck noch nicht kennst, das ist das Kartendeck, was bereits über 1000 Mitarbeiter im Vertrieb und Pre-Sales für Unternehmen wie SAP, Salesforce, LeanIX täglich in einem Satz ist. Und da sind die wichtigsten Fragen rund um Handlungsdruck, wirtschaftliche Faktoren, Budget, ROI und auch die heute diskutierten Mitentscheider mit dabei. Und ja, das wird deine Discovery auf die nächste Stufe bringen. Und der Gewinner der Verlosung, den werden wir am 26. März per E-Mail informieren. Cool, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.